Sprich, o Herr, denn wir stehen vor dir, um zu hören nun auf dein Heiligwort. Das ist etwas ganz Besonderes, dass wir Gottes Wort haben, dass Gott redet und dass wir hören können. Und wir sind eingeladen, unsere Herzen zu öffnen. Gottes Wort hat Auswirkungen, auch bei dir. Es gibt ja so Bibeltexte, da erinnert man sich an frühere Zeiten und denkt, diese Texte, die haben mich mal sehr angesprochen und bewegt. Der Robert hat uns vor 2 Wochen in den König Hiskia so hineingeführt in sein Leben. Und er hat gesagt, da waren Texte, die ihn schon als junger Mann sehr angesprochen haben. Und heute schauen wir einen Text an. Ich glaube, ich war da ungefähr 16, 17, wo mich dieser König besonders angesprochen hat. Ich werde euch gleich noch erklären, warum. Der König Josia. Ich denke, wir hatten das damals in einer Jugendgruppe oder in einer Predigt gehört und besprochen miteinander. Und das hat mich wirklich so bewegt. Und ich wollte irgendwie so wie dieser Josia werden, zumindest einiges von ihm lernen. Wir haben vorhin schon gesungen, die Könige, die kommen und die Könige gehen. Aber Gott, der bleibt König in Ewigkeit. Und wir beschäftigen uns mit einigen Königen, die schon gegangen sind, ja, mit diesen Blatt. Übrigens, es liegt hinten auch aus. Ja, also für diejenigen, die nicht regelmäßig da sind, ihr habt vielleicht dieses Blatt noch nicht bekommen. Das gibt eine ganz tolle Übersicht über die Zeit damals und wie die Könige gewesen sind. Also hier oben die Könige, die ohne Gott gelebt haben, in Schwarz. Und auch hier unten im Südreich sind einige in Schwarz dargestellt. Aber heute, ihr seht es, haben wir den König Josia. Und das war ein König, der wirklich mit Gott gelebt hat. Das ist sehr schön von dem zu lesen, wenn ihr euch da vertiefen wollt. Das ist also in 2. Könige, Kapitel 22 bis 23 und 2. Chronik 34, 35. Ich werde heute nicht auf jeden Vers eingehen, sondern mich besonders auf Kapitel 34 konzentrieren und auch da nur auf einige Verse mich konzentrieren. Also liegt noch hinten aus. Es ist gar nicht schlecht, wenn man das in seiner Bibel dabei hat. Also fürs Alte Testament hilft das auf jeden Fall. So, also wir sehen da den König Josia, der dort gelb dargestellt ist, kurz bevor dann auch das Südreich in die babylonische Gefangenschaft verschleppt worden ist. Und in 2. Chronik 34, Vers 1 lesen wir, 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Also stellt euch ein Jungscherkind vor, ja, in diesem Alter König zu werden, das war auch damals eine Herausforderung. Ja, normalerweise war es dann schon so, dass man dann so die Beamten hatten, die dann die eigentlichen Amtsgeschäfte des Königs dann auch durchgeführt haben. Und mit 20, da ist man so volljährig gewesen, ja, dann wurde man so gezählt. Bei diesen ganzen Listen werden die Leute so ab 20 dann gezählt. Und es waren also noch 12 Jahre, bis er dann volljährig geworden ist. Aber 8 Jahre war er alt und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und dann Vers 3, das war dieser Vers, der mich besonders angesprochen hat als 16-, 17-Jähriger. Da heißt es nämlich, und im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Junge war, also noch nicht volljährig, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Ja, 8. Jahr, 8 plus 8, 16 Jahre. Und als ich so 16, 17 war, habe ich das gehört und da dachte ich, das ist doch so toll, dass Gott einlädt, auch ganz junge Menschen einlädt, ihn zu suchen, ihm nachzufolgen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das hat mich bewegt und ich habe gesagt, das wäre schön, wenn ich mein Leben wirklich dem Herrn Jesus zur Verfügung stelle, wenn ich ihm nachfolge. So, also das war dann dieser Vers und Vorbilder waren nicht so viele da für den König Josia. Der Vater, der Amon, der hat überhaupt nicht mit Gott gelebt, der ist ermordet worden, deshalb musste der so jung mit 8 Jahren König werden, weil der Vater umgebracht worden ist, ganz schrecklich. Und der Großvater, das war der schlimmste König im Südreich, der König Manasse. Wir lesen etliches von ihm. Das Besondere bei ihm, er hat sich dann doch am Ende seines Lebens noch bekehrt. Vielleicht hat das der junge Josia noch mitbekommen, aber das lesen wir von diesem Manasse, dass er sich noch zu Gott bekehrt haben. Es ist so schön, wenn Menschen in jungen Jahren schon sagen, ich möchte Gott suchen, ich möchte ihm nachfolgen. Es war so schön letzte Woche. Wir hatten ja Teams von OM da, gleich zwei Teams. Gut, die waren jetzt nicht 16 Jahre alt, die waren so Anfang, Mitte 20 oder so. Aber die gesagt haben, am Mittwoch und Freitag waren welche hier bei uns in der Gemeinde, die gesagt haben, sie wollen jetzt einfach mal so 6 Wochen durch Europa reisen und das Evangelium erklären, das Evangelium weiter geben. Und das ist so eine tolle Möglichkeit, ja. Also man muss das jetzt nicht genauso machen, aber ich empfehle das oft, wenn junge Leute die Möglichkeit haben, mal so ein bisschen Zeit einzusetzen, können auch mehr als 6 Wochen sein, eine Bibelschule zu besuchen oder irgendwie in einen sozialen Dienst zu gehen, irgendwie eine Organisation zu unterstützen, dann ist das etwas ganz Schönes, was einfach den Blick erweitert und was auch für das Leben oft prägend ist. Also, und wir hatten ja jetzt letzten Sonntag auch etliche junge Leute da, die sich in Liebenzell ausbilden lassen. Also Gottes Wort hat Auswirkungen und das ist schön bei diesem König Josia, dass er sich in jungen Jahren bekehrt. Mich hat ein Buch mal berührt von John Piper, der schreibt gleich am Anfang, ein christlicher Autor, Dein Leben ist einmalig, heißt das Buch. Und da schreibt er, die Geschichte eines Mannes, der sich im hohen Alter bekehrte, gehörte für mich als Jungen zu den fesselndsten Geschichten. Jahrzehntelang hatte die Gemeinde für diesen Mann gebetet. Er war jedoch hart und immun. Doch aus irgendeinem Grund kam er einmal, als mein Vater predigte. Gott öffnete sein Herz für das Evangelium Christi und er wurde von seinen Sünden errettet und bekam ewiges Leben. Doch das konnte sein Schluchzen nicht aufhalten und als die Tränen über sein faltiges Gesicht liefen, sagte er, ich habe es vergeudet, ich habe es vergeudet. Sein Leben. Er hat sich gefragt, ich habe so oft die Stimme Gottes gehört, die Einladung zu ihm zu kommen, und ich habe mich jetzt erst am Ende meines Lebens bekehrt. Weil es ist schön, dass Gott auch sich über Alte freut, die zum Glauben kommen und sie auch einsetzt. Aber es ist schön, wenn wir das auch hier bei dem Josia lesen, dass er schon in jungen Jahren zum Glauben gekommen ist. Und der ist gar nicht so alt geworden. Ja, in Vers 1 haben wir gelesen, er regierte 31 Jahre, der ist 39 geworden. Ja, wenn ich euch jetzt so anschaue, es sind einige unter euch, die sind unter 39, aber ich sehe auch etliche über 39. Gott kann auch in einem kurzen Leben richtig viel machen. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, wir hatten vorhin das Lied gesungen, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Der Joachim Neander, der das geschrieben hat, der ist nicht 39 geworden, der ist 30 geworden. Ja, und dieses Lied, sehr alt und trotzdem wird es immer noch gesungen und ist zum Segen für viele Menschen. Also, und besonders natürlich der Herr Jesus. Ja, der Herr Jesus ist auch nicht 39 geworden, sondern der hat sein Leben gegeben. Mitte 30 war er da. Und entscheidend ist die Beziehung zum Herrn. So, und die wird ja hier sehr deutlich in Vers 2. Das kann man so als Überschrift über sein gesamtes Leben nehmen. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er ging auf den Wegen seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Und dann suchte er den Gott seines Vaters David. War gar nicht sein direkter Vater. War 400, 350 Jahre vorher. Aber das war einer, wo er sich orientiert hat und gesagt hat, nach dem will ich mich ausstrecken, von ihm will ich lernen. So, und dann ist er auf einmal volljährig. Dann ist er auf einmal 20. Und es ist ja manchmal so, manchmal hat man manche Möglichkeiten nicht. Aber dann gibt's auf einmal Gelegenheiten, wo man etwas umsetzen kann, wo man vielleicht vorher schon dachte, das möchte ich gerne mal umsetzen. Auf einmal wird er 20 und dann heißt es in Vers 3, 2. Chronik 34, Vers 3. Im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Junge war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und dann, und im 12. Jahr, also da war er dann 20, fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Also er hat gesagt, wie wir das bei vielen Königen schon gesehen haben, weg mit den Götzen, weg mit den Dingen, die von Gott ablenken, weg mit den Dingen, die einfach nicht hier hingehören. Weil Gott ist wichtiger. So, und da fängt er also jetzt praktisch mit 20 Jahren an. Josia war ein lang erwarteter König. Von Josia lesen wir schon 300 Jahre, bevor er König wurde, lesen wir von ihm in 1. Könige 13, Vers 2. Ihr erinnert euch, da war dieser König Jerobeam der Erste, der Götzenbilder aufgestellt hat, Kälber sich hat machen lassen, goldene Kälber in Bethel und in Dan. Und dann sagt ihm ein Mann Gottes in 1. Könige 13, Vers 2, das wird alles verschwinden und es wird ein gottesfürchtiger König kommen, dieser Josia. Lange angekündigt, 300 Jahre ungefähr hat es gedauert, bis er gekommen ist. Und ich kann mir vorstellen, manche hatten dann auch die Hoffnung, dieser König Josias, das wird unser Retter sein. Ihr müsst ja bedenken, dem David war ja ein Sohn angekündigt worden, der praktisch Friedensbringer sein wird über diese Welt. Und da verbanden sich viele Hoffnungen und ein König kam und ein König ging. Könige kommen und Könige gehen. Und es erfüllte sich nicht. Dieser Josia, das war der, wo wahrscheinlich die meisten Sachen zusammengepasst haben von dem, was man sich so erwartet hat. Ein gottesfürchtiger König und der sogar Einfluss hat, nicht nur auf das kleine Juda, sondern auch auf das Nordreich. So, aber er war es ja dann doch nicht. Also wir sehen immer wieder, die Könige kommen, die Könige gehen. Alle sind in Schuld verstrickt. Niemand kann vor dem Gericht Gottes retten, auch dieser Josia nicht. Sondern der Davidssohn Jesus ist dann der Retter, der vom Himmel herabkommen muss. Ja, aber Josia war auch schon lange angekündigt. Okay, und er kommt dann sogar in das Gebiet vom Nordreich. Ja, wir lesen das in Vers 6. Ich überspringe einiges aus Zeitgründen. In Vers 6 lesen wir, und auch in die Städte von Manasse und Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali, das ist da, wo der Herr Jesus in Galiläa wirkte, bis nach Naphtali hin in ihren Trümmern ringsumher, riss er Altäre nieder. Und das Besondere ist ja, der Josia erkennt die Zeit. Das war für viele Könige, war das gar nicht möglich, in den Norden zu gehen und da die Götzenbilder wegzunehmen. Ja, man konnte missionieren, wie das der König Hiskia gemacht hat. Aber in dieser Zeit, das Nordreich war in Gefangenschaft weggeführt worden und in dieser Zeit war das assyrische Weltreich sehr, sehr schwach geworden. Und deshalb konnte der Josia seinen Einfluss ausbreiten. Aber ihm ist halt wichtig geistlicher Einfluss. Ihm ist nicht nur wichtig, dass da der Norden mit Staatsgebiet wird, sondern ihm ist wichtig geistlicher Einfluss. Er ergreift die Gelegenheiten, die Gott ihm gibt, da geht auch nach Manasse, Ephraim und bis nach Naphtali hin. Vielleicht können wir das mal auf einer Karte sehen, wo das war. Also ihr seht im Süden Juda, da ist auch Jerusalem. Das war normalerweise das Gebiet der Könige. Aber dann geht der Josia weiter nach Ephraim, das ist noch nicht so weit, dann nach Manasse und dann in das Gebiet von Naphtali, das Gebiet, wo besonders der Herr Jesus dann auch aktiv ist. So, und das Besondere bei Josia war dann, Gottes Wort wird wieder entdeckt. Sprich, o Herr, Gottes Wort hat Auswirkungen. Und es kann ja manchmal passieren, dass so die Bibel im Regal verschwindet und verstaubt. Irgendwo weiß man, dass man eine Bibel hat. Wir hatten jetzt mit ein paar Leuten bei den Einsätzen wieder gesprochen und dann sagte mir einer, ja, sie hat irgendwo eine Bibel. Und da habe ich ihr gesagt, ja, sehr gut. Und ich kann ihr nur empfehlen, die auch zu benutzen und zu lesen und so weiter. Aber es ist schon gut. Bei uns hat man Bibeln. Ja, niemand braucht sich Sorgen machen, keine Bibel zu finden. Sie ist in allen Geschäften. Ja, es gibt immer noch Sprachen, wo die Bibel nicht übersetzt ist. 3500 Sprachen. Da gibt es noch gar keinen Bibelteil. Aber im Deutschen haben wir eine Riesenauswahl. Und das Besondere hier zu Josias Zeit, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, das Wort Gottes, und da ging es hauptsächlich um die 5 Bücher Mose, die Bibel war ja noch nicht vollständig, das war in Vergessenheit geraten. Die Vorgänger von Josia hatten das völlig vergessen und so weiter. Und dann, als er 26 Jahre alt war, lässt der Josia den Tempel ausbessern. Und wir lesen dann weiter in den Versen 14 und bis 16. Und dann sehen wir, und als sie das Geld herausnahmen, das in das Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Da hob Hilkia an und sagte zum Schreiber Schaffan, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaffan und Schaffan brachte das Buch zum König. Ja, also hier geht's wohl um die 5 Bücher Mose. Und normalerweise war ja klar, das Wort Gottes gehört selbstverständlich in den Tempel. Also stell dir mal vor, jemand geht hier in der Gemeinde, wir sind nicht der Tempel, ja, der Tempel, das sind die Menschen, die zu Jesus gehören heute. Aber stell dir mal vor, hier in der Gemeinde ist jemand und sagt, oh, ich habe hier eine Bibel gefunden. Ja, würden wir sagen, ja klar, die Leute lesen ja die Bibel hier. Ja, oder du bist in irgendeiner anderen Kirche und so weiter, findest da eine Bibel. Das sollte so sein, ja, und hoffentlich nicht nur in kirchlichen Räumen. Aber hier war der Tempel und der Hohepriester Hilkia, der sagt, das ist ein sensationeller Fund. Wir haben das Wort Gottes gefunden. Endlich haben sie es gefunden. Ja? Und das kann leider passieren. Das sehen wir damals, dass Gottes Volk Gottes Wort vergessen hat. Und das sehen wir immer wieder auch in verschiedenen Zeiten, ja, Zeit der Reformation. Da war das Wort Gottes in Vergessenheit geraten. Ich habe ja gern mal so ein paar Luther-Zitate. Und Luther gibt den Predigern Folgendes mit auf den Weg. Die größte und erste aller Sorgen ist die, dass ich es doch mit Flammenschrift in eure Herzen schreiben könnte. Das wäre so wichtig, dass das in eurem Herzen ist. Dass die Geistlichen zunächst und vor allem das Wort der Wahrheit reichlich bringen. Der Erdkreis ist erfüllt, ja erfüllt zum Überfluss mit allen möglichen Lehren. Das Volk wird mit so viel Gesetzen, mit so vielen Meinungen von Menschen, ja geradezu abergläubischem Zeug überschüttet. Gelehrt kann man schon gar nicht mehr sagen, dass das Wort der Wahrheit kaum noch leise wispert, ja an vielen Orten kaum einmal das. Ja, und das war bei den Königen vor Josia war das geschehen. Da war dieses Wort Gottes irgendwie verstaubt und vergessen worden. Normalerweise sollte es eigentlich so sein, dass nicht nur das Wort Gottes im Tempel ist und das Wort Gottes im Tempel gelesen wird, sondern auch der König selber. Aber das war hier also nicht geschehen. Und dann passiert etwas mit diesem Wort Gottes. Und das ist interessant. Wir lesen, dass Einzelne dann dieses Buch lesen. Ja, in 2. Könige 22, Vers 8 lesen wir, dass als erstes der Regierungsbeamte, der Schaffan, dass er das als erstes gelesen hat. Er hat sich mit beschäftigt. Er hat dann festgestellt, das ist jetzt so wichtig, dass ich das zum König bringen muss. Und dann sehen wir, wie sich Gruppen mit der Bibel beschäftigen, also der damaligen Bibel 5 Bücher Mose. Ja, wir sehen, wie auf einmal, das sehen wir dann, wie der König mit dem Schreiber ist, ab Vers 18, 2. Chronik 34, Vers 18. Da wird also dem König draus vorgelesen und da sind einige um ihn drumherum, Mitarbeiter des Königs, die gemeinsam auf Gottes Wort hören. Und dann gehen sie weiter in Vers 22 zur Prophetin Hulda und da besprechen sie als Gruppe, also die Regierungsbeamten mit der Prophetin, besprechen sie, was bedeutet das jetzt für uns? Ja, also das wird jetzt nicht nur gelesen und man sagt, ach, interessantes Wissen, gut für die Kultur, gut für die Bildung, sondern da geht es um die Frage, ja, das hat doch Auswirkungen mit uns und man bespricht das mit der Prophetin Hulda. Und dann kommen alle zusammen in Vers 30, alle Einwohner von Jerusalem und die Priester und die Leviten und alles Volk vom Größten bis zum Kleinsten. Also da kommen die Leute öffentlich zusammen und hören gemeinsam auf Gottes Wort. Und man kann nicht alles auf heute übertragen. Ja, das war eine besondere heilsgeschichtliche Situation damals. Wir leben nicht in Juda, bei uns ist es ein bisschen anders. Aber dieses, dass das Wort Gottes lebt, im Einzelnen, in der Gruppe und auch wenn alle zusammenkommen, das ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip, was wir hier auch sehen können. Ja, der Vorteil ist, wenn man das einzeln sieht, dass man selber sich intensiv damit beschäftigt. Ja, und was ich sehr empfehle, lerne als Einzelner Gottes Wort zu studieren. Und dann auch in Gruppen. Ja, wir haben ja zum Beispiel Hauskreise, Bibelkreise, die sich treffen. Da ist der Vorteil, man kann sich intensiver mit drüber austauschen. Man kann drüber reden, wie siehst du das? Wie sieht der andere das? Man kann sich austauschen, was bedeutet das? Ja, so war das hier bei diesen Gruppen, die sich dann auch gebildet haben um den König Josia. Und dann auch öffentlich, ja, wo man zusammenkommt, wo man vielleicht auch über YouTube zugeschaltet ist und sich das dann später anschaut und sagt, ich möchte einfach auf Gottes Wort hören und so weiter. Und das, damals ging das noch nicht. Aber jedenfalls ist das schön, so ganz unterschiedlich zusammenkommen und diesen Wunsch zu haben, sprich, o Herr, sprich in mein Leben hinein. Wir schauen uns mal an, was das für Auswirkungen hatte bei dem König und bei den anderen auch. Vers 18b bis 19. Ich lese gleich 18 vor. Und der Schreiber Schaphan berichtete dem König weiter: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben und Schaphan las daraus dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Müssen wir jetzt nicht nachmachen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Das war ein Ausdruck der Trauer und der Demut. Ja, der hat die Worte gehört, die da gelesen worden ist, und das lässt ihm nicht kalt. Wir werden das sehen bei zwei seiner Söhne, die haben auf Gottes Wort anders reagiert. Wir werden das nächste Mal, werden wir uns mit dem Joachim beschäftigen, einem Sohn vom Josia, mit dem anderen Sohn, mit dem Zedekia, in zwei Wochen. Die haben anders auf Gottes Wort reagiert. Aber der König hier, der ist sofort betroffen und zerreißt seine Kleider als Zeichen der Demut. Und ihm ist das jetzt wichtig. Er möchte jetzt nicht da stehen bleiben. Er möchte jetzt wissen, wie gehe ich jetzt weiter? Und deshalb sendet er dann auch zu der Prophetin, um zu wissen, wie gehen wir jetzt mit damit um. Das lesen wir dann in Vers 21. Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen in Israel und in Juda wegen der Worte des Buches, das man gefunden hat. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht beachtet haben, um nach allem zu tun, was in diesem Buch geschrieben ist. Gottes Wort hat Auswirkung. Und der Josia, der sucht sich nicht nur Lieblingsbibelstellen aus. Da standen ja auch Verheißungen. Hätte ja sagen können, ach, Verheißungen hören sich gut an, ich streiche mir das an und das andere ignoriere ich alles. Macht er nicht, sondern der macht sich bewusst, das, was wir jetzt erleben, das hat Gottes Zorn verdient. So wie wir gehandelt haben, das hat Gottes Zorn verdient. Und deshalb geht er da zu der Prophetin Hulda, lässt zu ihr schicken. Also seine Regierungsbeamten gehen hin. Und auch die Prophetin Hulda ist eine, die Gottes Wort ernst nimmt. Ja, wir lesen zu der Zeit, Hulda war in dieser Zeit Prophetin, aber auch der Prophet Jeremia. Und es gab etliche andere, die sich auch Propheten genannt haben, aber die Gottes Wort überhaupt nicht ernst genommen haben. Ja, und für die Hulda ist klar, was Gott hier angekündigt hat, seinen Zorn, das wird wirklich kommen. Ja, Gott redet durch sie in Vers 24, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen und über seine Bewohner. All die Flüche, die in dem Buch geschrieben sind, das man dem König von Juda vorgelesen hat. Also sie sagt ganz klar, ja, das, was da steht, ist Gottes Wort, es wird so eintreffen. Und dann sagt sie persönlich zu dem König noch Folgendes in den Versen 27 und 28. Also Gott redet durch sie, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest und weil du dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe auch ich es gehört, spricht der Herr. Siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unheil nicht ansehen, das ich über diesen Ort und über seine Bewohner kommen lasse. Also Gott sieht dieses Herz von dem Josia, seine Umkehr. Und er ist, was Umkehr betrifft, ein ganz tolles Beispiel. In 2. Könige 23, Vers 25 lesen wir von ihm: Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm hat es seinesgleichen nicht mehr gegeben. Ja, das erinnert an diesen besonderen Vers, den auch Jesus immer wieder zitiert, 5. Mose 6, Vers 5, das wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. So, also das ist dem Josia so wichtig. Und er möchte natürlich das nicht nur für sich behalten, er möchte die anderen mit hineinnehmen. Deshalb wird das vorgelesen, deshalb wird wieder das Passafest miteinander gefeiert. Ja, das Passa, was an Gottes Rettungstat in Ägypten erinnerte. Ja, so wie wir heute Abendmahl feiern und uns daran erinnern, dass der Herr Jesus für uns sein Leben gegeben hat. Dass er dieser König ist, der wirklich nicht nur das Unheil aufhalten konnte wie der Josia, sondern der den Zorn Gottes auf sich genommen hat, die Strafe Gottes auf sich genommen hat. Schauen wir weiter in Vers 33, 1. Chronik 34. Und Josia entfernte alle Gräuel aus den Ländern, die den Söhnen Israel gehörten, und er hielt alle dazu an, die sich in Israel befanden, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Alle seine Tage wichen sie nicht von der Nachfolge des Herrn, des Gottes ihrer Väter ab. Also Josia nimmt andere mit hinein, aber hier haben wir schon ein Problem, was wir sehen. Alle seine Tage wichen sie nicht von der Nachfolge des Herrn ab. Das heißt, die meisten Leute, die da mitgemacht haben, die mit dabei waren, wo der Josia umgekehrt ist, die sind nur sehr oberflächlich umgekehrt zu Gott. Sie waren nur so lange dabei, solange der Josia gelebt hat. Das ist ja manchmal so. Manchmal gibt es Glaubensvorbilder, manchmal gibt es Eltern, manchmal gibt es Personen. Solange die da sind, möchte man den Weg mit Gott gehen. Und auf einmal sind die weg, der Glaube ist nicht verwurzelt und Menschen brechen weg. Und so ist das leider dann passiert. Zum Beispiel auch bei den Söhnen von Josia. Drei seiner Söhne werden Könige. Ein Enkel wird König. Alle haben mit dem Herrn nichts zu tun. Alle fragen nicht nach Gott. Ein positives Beispiel haben wir auch. Der Schafan, dieser Regierungsbeamte, der hat einen Sohn, von dem werden wir das nächste Mal noch hören. Der gehörte auch zu den Leuten, die mit bei dieser Bibelgruppe um den König Josia gewesen sind. Und dieser Ahikam, der Sohn von Schafan wird mit Gott leben und auch der Enkel Gedalia. Wir schauen uns das noch genauer an, ja. Aber hier wird deutlich, die Herzensentscheidung liegt nicht bei Eltern, Großeltern oder jemand anders. Die Herzensentscheidung, ob ich mit Gott leben möchte oder nicht, liegt bei jedem selbst. Und so hat halt der Josia auch nach Gott gefragt. Ja, ich hätte noch gerne über das Sterben von Josia gesprochen. Er stellt sich da dem ägyptischen König in den Weg und kommt dabei um, muss das Unheil aber, was dann über Jerusalem kommt und so weiter, nicht mehr erleben. Aber von dem Josia können wir lernen. Also hier ist so schön die unterschiedlichen Zeiten des Alters. Ja, mit 8 Jahren wird der König, mit 16 Jahren sucht er Gott. Er kann vieles noch nicht umsetzen, weil die Möglichkeiten sind nicht da. Dann wird er volljährig und so weiter. Und in seinem ganzen Leben hat er dieses Anliegen: Ich möchte die Möglichkeiten, die Gott mir gibt, nutzen. Und wir sind keine Könige in dem Sinne. Wir sind Königskinder des Allerhöchsten von Gott im Himmel. Aber wir sind an ganz unterschiedliche Plätze gestellt. Und ich musste an eine Frau denken, die als Studentin sehr aktiv war. Dann, als sie Mutter geworden ist, hat sie weniger Zeit gehabt so für Studentenarbeit, hat Schwerpunkt Kinder gehabt. Beides ist Gottesdienst. Ja, von beiden hat sie sich von Gott hingestellt gesehen, als in der Studentenmission, dann als Mutter. Aber dann, als die Kinder größer geworden ist, hat sie gesagt, so, jetzt habe ich mehr Zeit für Besucher. Also der Josia, der hat überlegt, was sind jetzt seine Möglichkeiten, die er umsetzen kann. Manches war einfach möglich dadurch, dass es weltpolitisch einfacher war. Die Assyrer waren schwach geworden. Sein kurzes Leben hing damit zusammen, dass eben die Ägypter gekommen sind. Also manches hängt ja auch von den Umständen, wo Gott Möglichkeiten gibt und wo Gott nicht. Aber ich finde diese Frage so schön. Herr, wo kannst du mich gebrauchen? Wo kannst du mich einsetzen in der Lebenssituation, wo ich jetzt gerade bin? Und vielleicht ist es mehr im Familienbereich, vielleicht ist es irgendwo in der Gemeinde, vielleicht ist es irgendwo im Dienst oder so. Herr, wo kannst du mich gebrauchen? Und Gott kann Alte gebrauchen, aber auch Junge. Und bei Josia haben wir ein junges Beispiel. Amen.